wird es von seinem himmlischen Volk, der Gemeinde aus Juden und Heiden, gefeiert. Wir schlagen dazu einmal auf 3. Mose 23, die Verse 15 bis 21. 3. Mose, Kapitel 23, werden uns die Feste Israels geoffenbart, unter anderem auch dieses Pfingstfest, das damals noch nicht Pfingstfest hieß, sondern Shavuot, Wochenfest. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 15 bis 20. Danach sollt ihr zählen, vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Webegarbe brachtet, 7 ganze Wochen, bis an den Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und neues Speisopfer dem Herrn opfern. Und soll's aus euren Wohnungen opfern, nämlich 2 Webebrote von 2 Zehnteln Semmelmehl, gesäuert und gebacken, zu Erstlingen dem Herrn. Und sollt herzubringen, neben eurem Brot, 7-jährige Lämmer ohne Fehl und einen jungen Farn und 2 Widder, die sollen des Herrn Brandopfer sein, mit ihren Speisopfern und Trankopfern, ein Opfer eines süßen Geruchs dem Herrn. Dazu sollt ihr machen einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2-jährige Lämmer zum Dankopfer. Und der Priester soll's weben samt den Erstlingsbroten vor dem Herrn. Die sollen samt den 2 Lämmern dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und sollt diesen Tag ausrufen, denn er soll unter euch heilig heißen, da ihr zusammenkommt. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Ein ewiges Recht soll das sein bei euren Nachkommen in allen euren Wohnungen. Hier beschreibt Mose das Wochenfest, das Israel feiern sollte. Wir wissen, Gott hatte Israel 7 Feste gegeben und dieses Pfingstfest war in der Mitte. 3 Feste vorher und 3 Feste nachher. Die 3 Feste vorher waren das Passafest am 14. Nisan, ein Hinweis auf das Leiden Jesu. Dann am 14. Nisan das Fest der ungesäuerten Brote, ein Bild für das reine Leben Jesu, in dem kein Sauerteig, keine Sünde war. Und schließlich das Fest der Erstlinge, ein Bild auf Ostern hin, wo Jesus als der Erste auferstanden ist. Und dieses Fest der Erstlinge nach dem Passa, dieses Auferstehungsfest oder dieses Fest, das Hinweis auf die Auferstehung Jesu, war ein Erntefest. Wir lesen in Vers 10, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und dann, 50 Tage später, sollte dieses Wochenfest gefeiert werden. Wenn Sie einmal vergleichen, das Fest der Auferstehung mit dem Wochenfest, dann fällt uns etwas ganz Wichtiges auf. Bei dem Fest der Auferstehung wurde die Webegarbe vor Gott dargebracht und gewoben. Also die Priester mussten die Garbe so vor Gott bringen. Das heißt, sie wurde gewoben vor Gott. Die Webegarbe, ein Bild für den Herrn Jesus, der als Weizenkorn in die Erde fiel und starb. Und dann, 50 Tage später, wurde aus dem Sterben Jesu, aus der Webegarbe, die 2 Webebrote. Vers 15, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Webegarbe brachtet, 7 ganze Wochen. Und Vers 17, und sollt aus euren Wohnungen opfern, nämlich 2 Webebrote. Aus der Webegarbe der Herr Jesus, aus dem Tod des Herrn Jesus, wurden die 2 Webebrote, die Gemeinde, aus Juden und Heiden. Und beide Feste waren ein Erntefest, also ein Freudenfest. Und gerade hier, 50 Tage nach dem Auferstehungsfest war das Fest der Gerstenernte, das erste Erntefest. Erinnert Sie das an etwas in den Tagen der Gerstenernte? Das Büchlein Ruth. Auch beim Büchlein Ruth sehen wir Ähnliches wie hier. Ruth war eine aus den Heiden, nicht eine Jüdin. Als es schien, dass mit Israel alles zu Ende war, denn das Buch Richter endet, es war kein König in Israel und jeder tat, was er wollte. Da beginnt Gott neu mit dem Büchlein Ruth zur Zeit der Gerstenernte. Und hier, als es schien, das Reich Gottes sei zu Ende, Jesus war gestorben, da hat Gott aus dem Tod seines geliebten Sohnes eine wunderbare Ernte gebracht, nämlich die Gemeinde aus Juden und aus Heiden. Und wenn Israel vielleicht sagen musste, was ist mit uns? Mit uns ist es zu Ende gegangen. Wir haben keine Kinder, keine Nachkommen. So wird Israel doch erkennen, dass in der Zeit, als sie beiseite gesetzt waren, jetzt in dieser Zeit der Gemeinde, hat Gott sich aus Juden und aus Heiden seine Gemeinde zubereitet. Und wir stehen heute in der Freude Gottes, der Zubereitung der Braut. Aber wir sehen noch etwas in diesen beiden Festen, was ganz gleich ist, was kein Unterschied ist. In beiden Festen sollte Gott die Garbe beziehungsweise die Brote dargebracht werden oder mit einem anderen Wort geopfert werden. Beide Erntefeste waren zugleich Feste des Opferns. Aus der Freude der Ernte gab Gott dem Volk die Gelegenheit, die Freude ihm zurückzugeben. Wir kennen das Sprichwort in der Welt, geteilte Freude ist doppelte Freude. Etwas von diesem oder in diesem Sprichwort wird etwas deutlich von dieser herrlichen Erntefreude, die Gott uns gegeben hat, indem wir Jesus Christus aufnehmen durften in unser Herz und Vergebung der Sünden und ewigen Frieden und ewiges Leben bekommen durften. Er hat uns in Jesus eine große Ernte geschenkt und er will aus deinem Leben und meinem Leben eine große Ernte für sich machen, denn eine andere Ernte steht bevor. Die Ernte am Preisrichterstuhl Jesu Christi. Und wenn du noch nicht gläubig bist, Gott will dich hineinnehmen in seine Ernte, dass du nicht wie das Stroh verbrannt wirst, sondern dass du hineinkommst in seine Ernte und Gott Freude haben kann auch an dir. Also beide Feste zeigen etwas von der Freude der Ernte und zugleich von dem Opfern, das untrennbar damit verbunden ist. Wer kann nur opfern? Der bekommen hat. Der Herr Jesus hatte das Leben von Gott bekommen, um es, wie wir es gelesen haben, im Geist, durch den Geist Gott zu opfern. Und damals hatte das Volk Israel die Gerste bekommen, damit sie es Gott zurückgeben können. Und dann von dem Rest konnten sie ihr Brot backen und leben. Und auch der Gemeinde Jesu hat Gott das Größte anvertraut, das es im Himmel und auf Erden gibt. Den Größten anvertraut, den es im Himmel und auf Erden gibt, den Herrn Jesus Christus. Und aus dieser Freude, Jesus zu haben, will er uns hineinführen in das, was wir am Anfang gelesen haben, im Herrn Jesus auch unser Leben Gott darzubringen, zu opfern durch den Geist. Wir sagen ja im Glaubensbekenntnis, in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, eine christliche heilige Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Dieser Heilige Geist ist am Pfingsten gekommen um etwas ganz Neues zu schaffen, nämlich, wie es auch im Lied hieß, die Braut Jesu Christi. Wenn Gott uns dieses hier kundtut, schon 3500 Jahre vor unserer Zeit, dann blicken wir hinein in eine der tiefsten Freuden unseres Gottes, die er schon seinem irdischen Volk offenbarte, durch dieses Fest, durch dieses Wochenfest, das sie bis heute feiern, und durch dieses Pfingstfest. Denn Gott hat sich die Gemeinde herausgerufen als seine Perle. Und wir wissen, ohne den Heiligen Geist hätten wir Jesus nicht erkennen können. Ohne den Heiligen Geist wären wir nicht wiedergeboren. Ohne den Heiligen Geist würde das Blut Jesu vor Gott nicht hineingekommen sein in sein Heiligtum. Wir wissen, im Himmel gibt es auch eine Stiftshütte. Da ist das obere Heiligtum. Und als der Herr Jesus auferstanden war, was tat er zuallererst? Er brachte sein vollbrachtes Werk, sein Blut, dem Vater. Darum sagte er zu Maria: Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Und dann brachte er das Blut dem Vater. Das war schon ein Stück von dieser Ernte. Und jetzt wartet er darauf, seine Gemeinde, dich und mich, alle Wiedergeborenen, aller Zeiten, aller Nationen, dem Vater zu bringen am Tag der Entrückung. Sie haben es heute Morgen so schön gehört. So plötzlich, wie der Geist an Pfingsten kam, so plötzlich wird der Herr Jesus wiederkommen und der Heilige Geist wird mit der Gemeinde zusammen zum Vater im Himmel kommen. Und auf diese Stunde wartet der Vater. Auf diese Stunde wartet der Herr Jesus, wenn er seine Braut heimholen kann. Die, für die er seine ganze Liebe gegeben hat. Und Gott offenbart uns hier etwas von dem heiligsten Wesen seiner Liebe. Es ist die Freude darin, die tiefe Freude, sich mitzuteilen, sich selbst zu geben. Ja, die Freude, für uns zu sterben. So bitter wie der Tod Jesu war, denn er machte sich zur Sünde und zum Fluch, so war doch eine tiefe Freude, denn um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande gering geachtet. Und so konnte auch Israel seine Gaben geben, weil sie wussten, wir haben ja die Ernte. Und je tiefer wir Jesus erkennen, was wir in ihm haben, Christus ist mein Leben, umso mehr werden wir bereit, unser Leben ihm zu opfern. Denn wir erkennen, wir müssen erkennen, da wo wir etwas für uns behalten wollen und die Erntefreude für uns verzehren wollen, da ist nicht mehr das Wesen der Liebe Gottes. Da ist auch nicht mehr die Bereitschaft zum Opfer. Und was uns in diesem Wort besonders auffällt, dass Jesus sich nicht, auch nicht in eigener Kraft geopfert hat. Wir wollen noch einmal jetzt in der Verbindung mit diesem Pfingstfest, das uns schon in 3. Mose gesagt wird, noch einmal Hebräer 9, Vers 14 aufschlagen. Um hier etwas von dem Geheimnis des Vollendungswerkes des Heiligen Geistes zu sehen und mehr hineinzuschauen in diese Freude Gottes und in dieses Opfer des Herrn Jesus, das auch unser Opfer werden darf und soll und muss und kann. Ich lese noch einmal diesen Vers. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, Vers 14, der durch den ewigen Geist sich selbst untadelig Gott dargeboten hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wie hat der Herr Jesus Christus
sich Gott geopfert, sich Gott dargegeben, durch den ewigen Geist. Was bedeutet das, dass der Herr Jesus sich durch den Heiligen Geist Gott gegeben hat? Oder wir können auch übersetzen, in dem Heiligen Geist gegeben hat. Denken wir einfach einmal an Golgatha. Was ist da geschehen? Wo sehen wir hier ein Opfern im Geist? Und was bedeutete es für Jesus, sich im Geist zu opfern? Wir wissen, sein Opfer war nicht das Opfer eines Märtyrers, sondern ganz klar lesen wir in Jesaja 53, für wahr, er ist um unserer Sünde willen zerschlagen und um unserer Missetat willen verwundet. Weil er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Opfern im Geist bedeutete also für Jesus, durch den Heiligen Geist zu sagen, unser aller Schuld ist meine Schuld, unsere Schuld ist seine Schuld. Opfern im Geist heißt Stellvertretung. Und wir ermessen ein wenig von dieser Stellvertretung, wenn uns jemand sagt, jetzt nimm du doch mal das auf dich, was ich eigentlich gemacht habe. Vielleicht schon beim Finanziellen würdest du mir da nicht aushelfen, würdest du das nicht für mich bezahlen, eine Schuld. Oder würdest du das und das nicht wieder gut machen für mich? Oder noch schlimmer ist es, wenn wir für etwas die Schuld tragen sollten, die wir gar nie begangen haben. Da sträubt sich unser Innerstes dagegen. Denn es wäre ja nicht gerecht, denn wir haben ja die Schuld nicht begangen. Wie viel mehr muss das Opfer im Geist Jesu gekostet haben, der überhaupt keine Sünde kannte und der nicht nur von mir die Sünde nahm und sagte, deine Sünde ist meine Sünde, sondern auch von dir und von dieser ganzen Welt. Was muss es für den heiligen Gottessohn bedeutet haben, das Opfer im Geist die Schuld der Welt zu seiner eigenen Schuld zu machen. Hier sehen wir hinein in das Herz der Liebe Jesu und der Liebe Gottes, die gerne gesagt hat, eure Schuld ist meine Schuld. Deine Lüge ist meine Lüge. Dein Betrug ist mein Betrug. Dein Neid ist mein Neid. Deine Eifersucht ist meine Eifersucht. Dein Stolz, ich mache ihn zu meinem Stolz. Deine Unreinheit, ich mache sie zu meiner Unreinheit. All das Böse, was in dieser Welt ist und in unserem eigenen Herzen, das hat der Herr Jesus ganz bewusst aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu dir und mir auf sich genommen und sich eins gemacht mit dieser Schuld. Welch eine Gesinnung der Liebe. Und ein weiteres wird offenbar, wenn es heißt, er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Denn das war das Opfern im Geist. Es heißt von ihm nicht nur in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat sich nicht nur zur Sünde machen lassen, sondern auch zu den Folgen der Sünde, nämlich da er ward ein Fluch für uns. Galater 3, Vers 13. Er wurde nicht nur zur Sünde für mich und dich, sondern auch zu den Folgen der Sünde. Er hat auch den Fluch getragen, der durch unsere Sünde auf uns gekommen ist. Den größten Fluch, das ewige Verlorensein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Hölle hat er in diesem Moment genommen, damit ich und du nicht in die Hölle müssen. Wir hätten sie alle verdient. Aber Gott sei Dank, dem Herrn Jesus sei Dank, er hat sich durch den Geist Gott geopfert. Das heißt, er hat alle meine Sünden gesühnt, durchlitten. Und er hat auch meinen Fluch getragen und deinen. Du sagst vielleicht, ja und meine Versäumnisse, ich kann es doch nie wieder gut machen. Auch diese gehören hinein. Sein Blut macht allen Schaden gut. durch den Heiligen Geist. Das Opfern im Geist zeigt uns das Wesen der Liebe Gottes, der sich nicht geschämt hat, sich eins zu machen mit uns. Und wie schnell schämen wir uns eines Bruders, einer Schwester, eines Menschen oder verachten, weil er vielleicht nicht so denkt und handelt, wie ich es gedacht habe. Darum wurde mir dieses Wort so wichtig. Die Ernte entsteht immer aus Säen, Sterben, dann kommt Leben. Und die Freude des Säens ist, sie liegt im Ernten. Und weil der, der sät, weiß, dass eine Ernte kommt, sät er auch. Und so wurde Jesu Leben gesät und es kam eine wunderbare Ernte. Aber auch das Leben der Gemeinde Jesu wird gesät. Wir wissen es von den vielen Märtyrern, deren Leben ein Bild ist von diesem Zeugnis, das mit dem eigenen Blut bezahlt wird. Von diesem Zeugnis des Sterbens aus Liebe zu Gott. Von diesem Zeugnis der Hingabe des Lebens aus Liebe zu Gott. Von diesem Opfern des Leibes im Heiligen Geist. Aber es gilt nicht nur für die Märtyrer, sondern zum Leib Jesu gehören auch du und ich, sofern wir wiedergeboren sind. Jeder Wiedergeborene gehört zum weltweiten Leib Jesu. Und wenn wir hier in Deutschland im Moment nicht durch Verfolgung gehen, dann gehen wir aber durch Verführung, schlimmer als je zuvor. Und auch hier gilt es, im Geist unser Leben zu opfern, Gott darzubringen. Denn wenn wir das nicht tun, und wir leben mitten darin, dann wird der Geist von unten die Gemeinde zum Abfall verführen. Und wir stehen mitten darin. Während der Heilige Geist die weltweite Gemeinde Jesu vollendet für ihr himmlisches Ziel, die Hochzeit des Lammes, muss er beständig den Widerstand des Feindes erleiden, der dabei ist, die falsche Gemeinde weltweit heranzuerziehen, die in Offenbarung 17 als das Weib auf dem Tier dargestellt und in Offenbarung 18 ihr plötzliches Ende finden wird. Wir wissen, Satan ist ein Nachahmer Gottes und er versucht, dass das Opfer im Geist von uns verhindert wird. Denn wer kann nur sein Leben im Geist Gott geben? Nur wer die innige Liebes- und Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus hat, der schöpft aus seinem Reichtum, der nimmt aus seiner Fülle, der trinkt aus seiner Quelle und der hat zum Überfließen weiterzugeben. Der kann sein Leben geben. Darum brauchen wir dieses Schöpfen aus der Quelle des Wortes Gottes, die der Heilige Geist gebraucht. Wir brauchen das verborgene Manna und wir brauchen das immer tiefere Erkennen Gottes und seines Wortes, damit wir nicht von dem Öl von unten uns bestimmen lassen. Was heißt es jetzt, durch den Geist uns Gott zu opfern? Wir haben gesehen, Kennzeichen dieses Opfers im Geist ist diese stellvertretende Buße beim Herrn Jesus. Ist diese Liebe Gottes, die gesagt hat wie niemand anderes, deine Schuld ist meine Schuld und dein Fluch ist mein Fluch. Aber was bedeutet es weiter, unser Leben durch den Heiligen Geist Gott zu opfern? Wie tat es der Herr Jesus? Wie lebte er sein Leben und wie starb er? Im Johannesevangelium wird es besonders offenbar, ich tue nur, was der Vater mir zeigt und ich rede, was der Vater mir sagt. Der Herr Jesus stand in innigster Verbindung mit seinem Vater. Und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem unentwegten, ungetrübten, mit dem Vater verbunden sein, konnte er uns den Vater offenbaren und sein Leben Gott geben. Es war ein tiefes Vertrauen, das den Herrn Jesus mit dem Vater verband. Er wollte nichts ohne den Vater tun. Und genau das gilt auch für uns, wenn wir unser Leben Gott im Geist opfern. Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt, da hat eine Mutter ihr Leben ganz für ihr Kind gegeben und nachher sagt sie, oh, jetzt habe ich dir so viel getan und du behandelst mich so. Oder eine Ehefrau hat für ihren Mann alles eingesetzt und dann kommt der Schlag zurück. Oder ein Mensch hat für ein Werk Gottes alles gegeben und dann kommt der Schlag zurück. Gott offenbart in solchen Situationen die innerste Motivation unseres Opferns, unseres Gebens. Das Geben im Geist erwartet keinen Dank. Ich sage es jetzt einmal so, der Herr Jesus, als er am Kreuz starb, wusste er, er wird kein Echo finden. Da war keiner, der Mitleid hatte, heißt es im Psalm 69. Alle haben ihn verlassen, verraten, verleugnet. Keiner stand zu ihm. Ja, sein eigener Vater lehnte ihn ab. Sich opfern im Geist zeigte hier bei dem Herrn Jesus, er blieb dennoch bei seinem Gott. Mein Gott, sagte er dennoch. Das Opfern im Geist bedeutet für uns, nichts aus uns selber schöpfen. Wenn ich aus mir selber die Liebe nehme, dann reicht sie nicht weit. Wenn ich aus mir selber dem anderen diene, dann komme ich bald an die Enttäuschung. Wenn wir aus der eigenen Kraft unser Leben Gott opfern, dann fragen wir, was wird mir dafür? Oder wenn eine Not kommt, sagen wir, warum ich? Wie führt uns der Herr in die Situationen, dass er uns lehrt, ein Opfern im Geist? Auch da hat er uns Israel gegeben. Schlagen wir einmal Hesekiel 37 auf. Da finden wir genau den Punkt, der auch bei uns der entscheidende Punkt ist, aus dem heraus wir lernen, unser Leben im Geist zu opfern. Hesekiel Kapitel 37, das ist ja das Kapitel, wo der Prophet von Gott beauftragt wird, zu sagen, dass der Geist kommen soll, dass der Herr sagen soll, der Geist komme, damit die Gebeine Israels wieder zusammenkommen. In Vers 11 lesen wir, und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Genau das ist der Punkt, auf den Gott bei Israel wartet. Denn jetzt denken sie noch, sie können es aus der eigenen Kraft. Sie haben noch viel Hoffnung in ihre Soldaten, in die Waffen, in die Politiker. Sie setzen ihre Hoffnung noch auf Menschliches und werden daran zu Schanden werden. Aber wir genauso. Das ist bei uns der Punkt. Solange wir noch Hoffnung haben auf uns selber, solange wir noch denken, ich kann es doch, ich schaffe es doch, oder solange wir dem anderen noch dienen mit diesen Gedanken, ja, was wird mir dafür? Oder dem anderen Liebe erweisen mit diesem Motiv, ja, dafür habe ich ja dann auch. Oder wo eine Sache ganz missverstanden ist. Oder wo eine Sache so verdreht ist, darf ich ganz bewusst mich demütigen und der Heilige Geist kann wirken. Oder wenn Lüge ist oder falsche Motive, beten wir immer wieder wie David, prüfe mein Herz und erfahre, wie ich es meine, sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Und so in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist dürfen wir uns darin üben, in dem Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus unser Leben zu opfern, als Opfer darzubringen, im Alltag. Wir brauchen es hier noch nicht und jetzt nicht als Märtyrer, aber wir brauchen es. Gott sucht in seiner Gemeinde diese Perlen. Und er freut sich über die Perle seiner Gemeinde, wo Menschen sind, die nicht sich selber suchen, sondern die den Herrn lieben und sagen, Herr, aus Liebe zu dir, ich erwarte nichts dafür. Ich erwarte dich dafür, dich will ich ganz, von ihm wollen wir nicht lassen. Wir brauchen ihn, ohne ihn kommen wir nicht durch. Wir brauchen ihn ganz und die innige Liebesverbindung zu ihm. Denn, ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Schau darauf, wie er sich freut, indem du ihm dein Leben weihst, jeden Tag neu. In den Dingen, die dir zu schaffen machen, du darfst jeden Tag neu sagen, Herr, heute will ich deine Freude sein. Und wie freut er sich über die Gemeinde Jesu, die er zubereitet, ohne Flecken und Runzeln, mit dieser Gottesliebe, die im Geist liebt, die im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen auf Jesus, im Schöpfen aus seinem Wort liebt und das eigene loslässt. Wer hat, kann geben, weil Christus unser Leben ist. Und in dem Maße, wie Christus unser Leben ist im Alltag, wird Sterben unser Gewinn. Darum suche Jesus immer tiefer zu erkennen durch den Heiligen Geist. Und klammere dich an Jesus und schöpfe aus ihm immer neu durch sein Wort. Alles ist Jesus. Und was nicht Jesus ist, widerstehe ganz. Sonst kann der Geist von unten den Geist von oben dämpfen und wir werden dahingegeben und es nimmt die Entwicklung zu der falschen Gemeinde. Wir leben heute in einer ganz ernsten Zeit, wo der Herr von jedem von uns diese Entscheidung immer wieder neu erwartet. Bist du bereit, dich von dem Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten zu lassen? Dann gib dein eigenes ganz in den Tod Jesu und mit ihm und durch ihn lass dieses Wort auch in dir erfüllt werden. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst Gott dargeboten hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Amen. Herr Jesus Christus, du, unser geliebter Herr und Heiland und du Lamm Gottes, wir danken dir, dass du dich durch den Heiligen Geist Gott geopfert hast, im ganzen Vertrauen auf den Vater. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, durch den wir Jesus erkennen durften, durch den wir wiedergeboren werden durften und durch den wir jetzt auch ein Leben im Gehorsam und im Opfer führen dürfen. Wir danken dir, dass du eine ganz andere Qualität von Liebe hast, als unsere ist. Wir danken dir für diese Liebe im Geist, die aus dir kommt und für dich ist, die nichts für sich selber sucht, die reine Motive hat und die darum Gold ist für die Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du diese Liebe durch deinen Heiligen Geist ausgegossen hast in unser Herz. Wo sie blockiert ist, decke es auf. Durchforsche unsere innersten Herzensmotive durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, dass wir uns nicht selber betrügen und am Preisrichterstuhl Jesu Christi einmal zu Schanden werden, sondern jetzt schon alles durchreinigen lassen und durch den Heiligen Geist unser Leben immer neu dir darbringen, im Herrn Jesus Christus. Wir danken dir dafür, wir preisen dich, wir loben dich und es ist auch uns eine tiefe Freude, so etwas sein zu dürfen zum Lob und zur Ehre und zur Freude für dich, durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Amen.